alte Memme, denkst du hast Probleme? Nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er, ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg.
Ossa, er muss dann mal weg.
Herzlich willkommen zu einem weiteren Game Talk des Play Together Podcast. Heute reden wir über die Deponia Trilogie. Und mit wir, damit meine ich, mich. Und ich habe zu Gast die wunderbare Caro. Hallo.
Hi.
Genau. Du warst hier letztens schon mal zu Gast.
Gepodnappt. Genau. Ich habe gepodnappt.
Genau. Genau, du kommst von den Runaways oder den Pixelfrauen, da kann man dich sonst hören. Genau, und wir wollen heute über die Deponia-Trilogie reden, weil du die vor kurzem beendet hast. Also das letzte Spiel.
Genau.
Dann darf ich dich einmal vorweg fragen, wie bist du, weißt du noch, kannst du mir erzählen, wie du zu dieser Reihe überhaupt gekommen bist?
Ja, tatsächlich. Also ich habe irgendwann gesehen, dass in meiner Twitter-Timeline das Thema mega abging und alle dann so meinten, nö, ich spiele nochmal Deponia durch. Und ich so, okay. Und ich hatte den Namen halt schon mal gehört, aber ich habe tatsächlich jahrelang gar keine Point-and-Clicks gespielt, habe es aber als Kind immer super viel gemacht. Und dann hat irgendwie eine Freundin mir erzählt, ja, die ist total geil, die Deponia-Reihe. Und ich nur so, okay, ich weiß aber nicht, ob die mir gefallen wird. Und dann habe ich gesehen, also dann habe ich angefangen, das erste Spiel mir ein, zwei Folgen von Gronkh anzugucken, weil der spielt die unglaublich großartig. Mhm. Und dann habe ich mir gekauft und habe ich gespielt.
So einfach geht das. Ja, ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch noch mal zur Vorbereitung, beziehungsweise habe immer mal wieder so ein paar Teile, also so besonders schöne Stellen noch mal zu sehen, habe ich auch das Gronkh-Let's Play noch mal geguckt. Und er macht das tatsächlich immer sehr charmant, auch wenn ich...
Der macht das so großartig.
Auch wenn ich...
wirklich, ja.
Also ich bin sonst kein großer Fan von ihm. Also was heißt kein großer Fan? Ich respektiere seine Arbeit.
Du bist einfach kein Konsument.
Genau, ich bin einfach kein Konsument.
Ist legitim. Also es ist auch tatsächlich der einzige aktive, also Let's Player. Also wenn ich Let's Plays gucke, gucke ich Let's Plays von Simon von den Rocket Beans. Mhm. Und ansonsten halt gar nichts, wirklich überhaupt nichts. Ich gucke ab und an mal Streams, wenn irgendwie jemand streamt, der mich interessiert, so. Aber ansonsten gucke ich halt wirklich gar keine Let's Plays und Gronkh ist halt auch noch mal eine ganz große Ausnahme, wo ich auch nichts aktiv gucke, aber ich finde das irgendwie total, der macht das halt so erwachsen so, das finde ich total schön. Also wenn du dir Minecraft mit Let's Plays anguckst, dann schreien heutzutage nur irgendwelche Denas und whatever durch die Gegend und ne, ganz ehrlich. Und Gronkh macht das so fantastisch und der hat mich auch damals zu Life is Strange auch gebracht, wo ich mir dachte, oh Gott, was ein fantastisches Spiel. Und ich glaube, ich würde das heute nicht so lieben, wenn er das nicht so fantastisch gespielt hätte. Und der hat mich auch zu Gun Home, der hat mich zu voll vielen Spielen gebaut, auch zu Gun Home gebracht und der macht das ganz, ganz großartig. Und auch wenn viele vielleicht irgendwie Vorurteile haben oder sagen, das gucke ich mir nicht an. Das Schöne an Gronkh ist halt eben dieses, dass er eben nicht diese Bullshit-Attitüde mit sich trägt. So, der macht das total angenehm. Und es ist halt, ich weiß auch nicht, es fühlt sich so natürlich an, wie er das macht. Und das finde ich richtig schön. Deshalb ist er auch der einzige Let's Player, den ich konsumiere, außer ich will aktiv mal ein Spiel sehen, kann es aber selber nicht spielen aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Ja. Deshalb traut euch wirklich mal daran und guckt euch mal was von dem an. Also ich versuche immer, die Leute zu motivieren, weil da ganz viele Leute immer so Vorurteile haben, aber der macht das so toll und jo. Ne. Fangirl.
Ja, ich habe seine Forest-Reihe immer mal wieder verfolgt, aber das sind halt auch mal so 2-3 Folgen oder vielleicht 4-5 und dann verliert mich das auch wieder so ein bisschen. Mhm.
Aber das kann man ja auch kaum. Die großen Sachen kann ich mir von dem auch nicht angucken. Ich habe mal irgendwann überlegt, die Life in the Woods anzufangen. Aber hey, ain't nobody got time for that. Also ganz ehrlich, da kann man sich mal so ein Deponia angucken, was so insgesamt, was weiß ich, was so 10 Stündchen dauert so oder ein bisschen länger und kann das dann beim Essen sich mal eben schnell eine Folge reinziehen. So, ist gut.
Das stimmt.
Aber
Genau, das sind nämlich, also kann man gleich mal vorweg, also nochmal kurz, genau, vorweg. Wir spoilern natürlich die Story von allen drei Teilen. Genau, und die Spielzeit, wo wir gerade dabei waren, also ein bisschen dabei waren, ich habe tatsächlich für den ersten Teil 8 Stunden und für den zweiten und dritten 11 Stunden gebraucht. Was ich für ein Point-and-Click-Adventure recht lang finde, muss ich sagen. Also so 8 Stunden finde ich noch ganz okay, aber 11. Also ich hatte jetzt aber auch nicht das Gefühl, dass mir das nachher zu lang wird oder so.
Also das finde ich ganz spannend, weil ich darauf auf jeden Fall noch zurück wollte. Für den ersten Teil, ich weiß es nicht. Insgesamt sagt mir mein Counter bei Steam, ich kann gleich mal nachgucken, irgendwas zwischen 26 Stunden habe ich die Reihe gespielt. Mhm. Aber da fehlen mindestens 15 Stunden, die Steam einfach gefressen hat. Da war irgendwann plötzlich, stand da wieder 0 und ich so, ey. Und tatsächlich für Teil 1 habe ich auch recht lange gebraucht, weil ich halt reinkommen musste und mich da erstmal voll ran gewöhnen musste. Ich habe einen ziemlich guten Kumpel, wo ich dann geschrieben habe, ich komme hier und hier nicht weiter. Und der hat mir dann Tipps gegeben. Nicht gesagt, was die Lösung ist, sondern Tipps gegeben. Und das fand ich, das hat so gut gepasst, weil so hat mir das halt unglaublich Spaß gemacht, das zu spielen, einfach weil ich nicht die Lösung bekommen habe, sondern nur einen lieb gemeinten Rat. Und das ist so großartig. Erzähle ich auch gleich, wenn wir an der Stelle sind, was er mir zum Beispiel gesagt hat. Für Teil 2 habe ich auch richtig lange gebraucht, weil ich auf dem Schwarzmarkt ziemlich lang festhing, weil ich da ziemlich lang rumgedödelt bin. Aber es ist ja generell so, dass Teil 2 ist knapp 50% größer als Teil 1 und Teil 3 ist auch ungefähr 60% größer. Und an Teil 3 habe ich richtig lang gehangen.
Ja.
Da kann ich gar nicht sagen, wie lange. Also ich habe bestimmt an Teil 2 15 Stunden gehangen und an Teil 3 bestimmt insgesamt 18, 19 Stunden oder so, weil ich halt auch viel ausprobiert habe, viel rumgeguckt habe und mir wirklich diese Zeit gelassen habe und ich ewig lange allein schon am Anfang im Motel gehangen habe.
Ja, also das stimmt. Das nimmt ja auch schon einen recht großen Teil vom Spiel ein, irgendwie auch so ein Drittel oder so fast oder ein Viertel.
Also ja, ich habe halt gesehen, Gronkh hat das irgendwie in 5, 6 Folgen abgehandelt und ich hing da bestimmt 5 Stunden oder so, 6 Stunden einfach nur rum und habe Quark gemacht. Und nachher kommt aber ja noch dieser riesengroße Teil und irgendwie ist es. Aber ich muss sagen, Teil 3, leider, ja, Steam sagt, ich habe 23 Stunden im Spiel verbracht, aber da fehlen bestimmt noch mindestens 12, 13 Stunden. Aber ich finde, Teil 3 hat sich am Ende leider sehr gezogen. Vielleicht lag das daran, dass ich einfach an den falschen Stellen festhing, gehe ich davon aus.
Mhm.
Aber hat sich schon sehr gezogen, Teil 3, finde ich. Aber irgendwie auch nicht im Negativen, es ist kompliziert.
Also dazu muss man sagen, Teil 3 hat tatsächlich auch sehr verwinkelte Mechaniken mit diesen 3 Rufrüsten und jeder kann was anderes machen und das ist dann halt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, Reizüberflutung oder so, man weiß gar nicht, wo man jetzt weitermachen soll und was muss man als nächstes, da kann man schon mal hängen, das stimmt.
Ja, das ist auch so der einzige Kritikpunkt, wo ich Teil 3 einfach ein bisschen hinterfragen musste in dem Moment, aber können wir gleich, in Teil 3, zu Teil 3 kommen, ein bisschen genauer darüber reden.
Genau, wir können ja erstmal anfangen. Was ist denn Deponia überhaupt? Und was macht man da? Wen spielt man? Genau, wir sind nämlich.
Soll ich oder willst du?
Ich kann ja mal sagen, wir spielen Rufus. Und der in Deponia wohnt oder auf Deponia wohnt. Deponia ist nämlich ein Planet, der komplett aus Schrott besteht. So ein bisschen Wall-E-mäßig, möchte ich meinen.
Genau. Ganz charmant. Aber halt sehr, sehr dreckig.
Genau, sehr, sehr dreckig. Aber was auch sehr cool ist, dass sich die Bewohner quasi, also alles, was man sieht, alles, wo man vorbeikommt, ist quasi aus Müll gebaut.
Genau. Fun Fact, der Soundtrack ist zum großen Teil
aus Müll gebaut.
Auf Müll entstanden.
Genau, das klingt auch sehr cool. Ich kann ja hier sonst noch was einspielen, so diesen typischen
Track. Ja, allein
den Track. Also mit dem,
genau.
Mit dem Husser fangen wir an. Mit dem Husser fangen wir an und mit dem. Ich habe das auch auf dem Rechner. Ich habe mir ja auf der.
Ich glaube, der heißt sogar einfach nur Müll. Der eine, den ich jetzt
Müll.
Warte, ich schau grad nach.
Das ist der, ikonischste Song. Der so ein bisschen klingt wie nach Töpfen und Glasflaschen und so, als dann da auf Töpfen und Glasflaschen rumgekommen
ist. Aber es ist halt genauso. Also ich erinnere mich, dass das genau die Art und Weise war, wie Poki das damals gemacht hat. Deshalb ist es tatsächlich sehr wahr sogar. Und ich musste sehr lachen, als ich es herausgefunden habe.
Ja, es klingt.
Junk heißt ja auf Englisch, so rum was.
Müll auf Deutsch.
Ja, genau.
Nee, es ist halt sehr charmant und passt halt auch super zu dem Spiel.
Ja, mega. Ey, ich, oh Gott, ich liebe diese Spielreihe so sehr. Mich macht alles so glücklich. So Sachen vom Soundtrack sehen oder hören, das ist so, oh Gott.
Ich habe das letztens auch entdeckt, auf Spotify gibt's nämlich auch die Hussars alle auf Deutsch und auf Englisch, was ich sehr faszinierend fand. Weil ich die auf Englisch auch noch nie gehört habe und dass sie sich quasi die Mühe gemacht haben, das alles auf Englisch nochmal umzutexten und auch so passend zu machen, das fand ich auch sehr cool.
Die sind auch halbwegs erfolgreich. Mhm. Also ist jetzt nicht, Daedalic ist für die, also Daedalic ist ein kleines Entwicklerstudio gewesen, was in Hamburg ansässig ist und da angefangen hat. Und die waren nicht besonders groß. Mittlerweile haben die zwei Standorte sogar, einen hier in Düsseldorf und einen in Hamburg, haben über 100 Mitarbeiter, ich weiß nicht. Mhm. Auf jeden Fall mittlerweile recht groß. Und ich sehe halt auf Instagram, so, sie sind relativ häufig in Amerika. Also ich glaube, da laufen die Sachen auch relativ gut. Also das, was ich jetzt so mitbekommen habe. Natürlich kein nichts Vergleichbares, aber für den guten alten Indie-Titel für 20 Euro.
Ja, das ist richtig. Ich habe nur mitbekommen, als Whispered World quasi so ein bisschen, dass das ein recht internationaler Erfolg war, weil das auch im Ausland recht häufig von Let's Playern gespielt wurde.
Okay, ja, war ich nicht.
Aber zu der Zeit war ich noch nicht so aktiv. Bei Deponia habe ich das auch noch nicht so mitbekommen, aber ich konnte mir vorstellen, dass sie es halt nach Whispered World halt auch dann Deponia ins Ausland exportiert haben. Aber mir war das halt, also es war halt eine Überraschung für mich, das Hussa auf
Englisch. Ja, stimmt, das war für mich genau das Gleiche, weil Poki macht das halt auch richtig, richtig gut, weil halt auch die Texte passen und so. Und das musst du halt erstmal hinbekommen, weil ich glaube schon, also ich habe dann großen Respekt vor, wenn jemand, Poki hat ja irgendwie Game Design oder so studiert. Mhm. Und wenn man dann wirklich nicht, wie heißt das, Lektorat oder so studiert hat und dann wirklich, also Lektorat oder Übersetzung und das dann wirklich so schön sogar mit Wortwitz hinbekommt.
Ja, eben genau, dass so die Wortwitze auch noch übernommen werden. Genau. Ja. Also man startet halt auf Deponia in der Stadt Kuwak, glaube ich, heißt es. In dem Haus seiner, also Rufus startet in dem Haus seiner Ex-Freundin Toni und hat so ein paar Aufgaben, glaube ich, bekommen, beziehungsweise, nee, hat gar keine Aufgaben bekommen, sondern
er muss seinen Koffer packen.
Also er muss seinen Koffer packen und Toni hat überall im Haus, glaube ich, Zettel verteilt, was er nicht machen soll, wo er nicht rangehen soll, was er nicht kaputt machen soll.
Und der geht natürlich überall ran, genau, weil wir sind Rufus.
Genau, und die Hausapotheke ist, glaube ich, zum Beispiel abgeschlossen und Tonis Zimmer natürlich auch. Ja. Und Rufus hat einen Plan, denn er hasst Deponia, beziehungsweise er möchte nicht mehr in dem Dreck leben und am Horizont sieht man nämlich immer also ich weiß gar nicht, was er am Anfang denkt, ob das ein Planet ist oder einfach die fliegende Stadt Elysium.
Genau, ich glaube, so ist es. Der Planet heißt auch, glaube ich, nicht Elysium. Oh, wie heißt denn der Planet? Ich bin mir relativ sicher, dass der Planet noch einen anderen Namen hat.
Also,
irgendwie Utopia heißt der Planet doch,
ja,
oder?
Ja, das ist ja das Endziel, sag ich mal, wo Elysium hinfliegen soll. Weil, wie sich ja im zweiten Teil rausstellt, ist Elysium eine Rakete. Aber genau. Rufus hat sich in den Kopf gesetzt, quasi nach Elysium zu reisen. Und das geht für normal sterbliche Deponianer halt nicht, weil die Aufstiegsstation, oder es gibt nur eine Aufstiegsstation, glaube ich. Mhm. Und die wird halt vom Organon bewacht. Das ist so die...
Ja, das Militär, das böse
Militär. Genau,
das böse
Militär,
sozusagen.
Das halt die...
Einfach, das ist die Mafia.
Dass die Menschen davon abhält, nach Elysium zu kommen. Weil das ist halt nur so eine kleine, ja, ich nenne es jetzt erstmal noch fliegende Stadt.
Und Bonzenstadt halt,
Bonzenstadt.
Ne? Also da leben halt die Reichen und die Schönen und die Wundervollen und ja.
Genau, und ich weiß gar nicht, ob man erfährt, woher Rufus das weiß, dass da die Reichen und Schönen leben, aber das wird wahrscheinlich auch einfach so weitergegeben.
Ich glaube, das erfährt er durch seinen Vater, wenn ich mich nicht irre, dass der Vater ihm das, hat der Vater ihm nicht immer vermittelt, dass Elysium das Ziel ist
das
und dass Deponia Dreck ist, bin ich mir...
Das kann natürlich sein.
Relativ sicher. Oder sein Vater wollte doch selber irgendwie mal gescheitert oder so. Irgendwie sowas. Ich glaube aber, der hat es von seinem Vater bekommen. Dann hat sein Vater ihn so ein bisschen verwaist und alleine gelassen, im Stich gelassen, weil Rufus halt Dreck ist sozusagen und traurig alles.
Naja, also...
Oder nein, Rufus denkt, dass sein Vater auf Elysium lebt.
Denkt er das? Dass er das geschafft hat?
Er ist doch überrascht in Teil 2, dass er seinen Vater trifft.
Richtig, genau, weil Rufus' Vater war nämlich Bürgermeister von Kuwak, genau, und hat dann die Stadt verlassen und Rufus damit auch, als er noch 8 Jahre alt war, glaube ich.
Ja, genau, irgendwie sowas. Ja, ich glaube, man erfährt das zum ersten Mal im Büro des Bürgermeisters.
Das kann sein.
Und dann, ja klar, der war doch überrascht, ja, der ist davon ausgegangen, dass sein Vater auf Elysium lebt.
Okay, dann war das so, das habe ich schon wieder vergessen.
Bin ich mir, hoffentlich ist das richtig.
Doch, bestimmt, das klingt auf jeden Fall logisch.
Ne, finde ich auch.
Genau, und genau, und da sieht man zum ersten Mal, dass Rufus so eine Art, ja, selbstbetitelter Erfinder ist. Also er sagt von sich, glaube ich, immer, dass er Erfinder ist, weil er hat im Garten beziehungsweise hinter dem Haus von Toni hat er so eine Rakete gebaut. Oder so ein, genau, so, ja doch, eine Rakete, mit der er sich an den,
ja,
mit denen er seinen Plan quasi verfolgen möchte, dann nach Elysium zu kommen. Und zwar will er sich an die, wie nennt sich die?
Organonkreuzer.
Genau, an so einen Organonkreuzer anheften mit so einem riesigen Magneten. Das
sind quasi einfach so ganz große Lastdinger, die
so also wie so eine Magnetschiene oder sowas.
Genau, und die halt dann zu den Kreuzern fahren, zu den Aufstiegsstationen fahren.
Genau, und da will er sich halt ranschießen, um dann nach Elysium zu kommen. Was auch so halbwegs klappt, aber man sieht da schon, dass sein Erfindergeist bzw. seine Umsetzung dann nicht immer funktionieren.
Er hat irgendwas vergessen. Die Schrauben? Hat er die Schrauben vergessen?
Ich glaube, er hat die Schrauben vergessen.
Ja. Man muss ja dazu sagen, Rufus ist der Prototyp eines Tölpels. Also Rufus ist... Ich habe von vielen gehört, dass sie Rufus sogar nicht leiden können. Also zum Beispiel Gronkh mag Rufus gar nicht so richtig, aber ich liebe Rufus einfach. Man muss ihn einfach lieben. Er ist so charmant, aber er ist halt richtig dusselig. Und
aber, also ganz ehrlich, wenn du diese Person, Rufus, in deinem privaten Leben kennen würdest, würdest du mit ihm befreundet sein wollen?
Gott, ich würde ihm eine Kugel in den Kopf jagen.
So, vielleicht kommt daher ja.
Ja, aber es ist ein fiktiver Charakter und ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir in Videospielen auch, genauso wie in Büchern, in Filmen, dafür plädiere ich ganz dolle, dass wir auch Charaktere haben, die wir nicht mögen, beziehungsweise die nicht likable sind, aber trotzdem ein fantastischer Charakter. Weißt du, was ich meine?
Ja, das stimmt. Also klar.
Weil das gibt's zu wenig. Es wird irgendwie immer darauf ausgelegt, dass man so relaten kann mit dem Charakter. Nee, muss ich nicht. Ich kann auch ein Arschloch spielen und trotzdem Beweggründe nachvollziehen können. Das ist ganz wichtig, dass wir das in unserem Kreieren, also in unserem Kreationsprozess, sei es schreiben, entwickeln oder sonst was, mit bedenken im Character Writing, dass das okay ist.
Genau, und also Rufus ist halt einfach ein vom Charakter her ein totales Arschloch, egoistisch, denkt halt wirklich nur an sich, schadet den Leuten in seiner Umwelt.
Hat ja vom Besten gelernt.
Genau, hat ja vom Besten gelernt. obwohl das ja auch noch von etwas anderem herrührt, wie man dann ja auch noch später erfährt. Mhm. Genau, auf diesem Organon-Kreuzer trifft man dann aber auch das erste Mal Goal, eine, wie er sie nennt, Orbit-Elfe, beziehungsweise Elysium-Elfe. Glaube ich, weil sie halt wunderschön ist.
Sie ist halt Goals, ne?
Ja, genau, das Ziel des Spiels, so wie sie heißt.
Es ist so schön, wie das Spiel einfach so eiskalt ist. So, ja, ey, komm, wir nennen die einfach Goal.
Genau.
Das ist so schön. Das ist fantastisch. Ich liebe sowas.
Genau, und damit, dann sorgt man durch eine Verkettung dummer Umstände dafür, dass Goal auf Deponia landet.
Mhm.
Quasi von diesem Kreuzerfeld.
Wortwörtlich.
Genau, von dem Kreuzerfeld. Rufus wird auch vom Kreuzer geschmissen. Und nun geht es darum, ja, Gold zu retten, beziehungsweise wieder zu wecken.
Genau. Die ist nämlich weil die wollen die bewusstlos. Genau, die ist bewusstlos und so richtig abgeben wollen die blöden Leute die auch nicht. Und alle sind natürlich begeistert von der Orbit-Elfe.
Genau.
Und er möchte sie halt schnappen und nach Elysium. Und das ist quasi der Plot der ganzen Trilogie.
Ja, genau. Also,
denn so richtig
also
schnappen tut halt nicht.
Ja, auf jeden Fall vom ersten Teil kann man sagen, dass der Plot da noch relativ simpel ist. Also Rufus hat jetzt halt mit Goal seine Chance, nach Elysium zu kommen. Und deshalb will er sie halt wecken und man ist dann halt mit ihr unterwegs. Man flieht nachher noch aus Kuwak. Und also das Spiel ist so von den Schauplätzen her auch gar nicht so groß, finde ich.
Das ist aber normal in Point-and-Clicks, weil es ja relativ wichtig ist. Also ich finde immer in Point-and-Clicks das schönste Gefühl ist es, einen neuen Screen zu bekommen.
Ja.
Das ist so richtig dieses, oh, jetzt kann ich wieder alle Sachen einsammeln. So, und das ist so immer dieses Mini-Ziel, ist einen neuen Screen zu kriegen. Und gerade Teil 1 ist da relativ beschränkt, aber das finde ich gar nicht so schlecht, weil wir haben viel zu tun. Also allein schon im Haus am Anfang hing ich schon so häufig auf dem Schlauch, was aber gut ist, weil das Spiel eigentlich klar macht, dass die Rätsel teilweise super weird sind. So ein bisschen wie in den alten LucasArts-Spielen, wo man sich denkt, warum sollte ich das denn jetzt miteinander kombinieren? Aber es funktioniert halt, ne? Mhm. Und so sei es eine Socke zu färben.
Genau.
Oder dass heiße Chilis eventuell einen Bullen zum Durchdrehen bringen. So.
Oh, das Bullenrätsel, das fand ich ganz furchtbar.
Ich habe das als Tipp bekommen. Also mir wurde
ja, genau, ich musste dann die Komplettlösung gucken. Also das habe ich nicht, das wusste ich einfach nicht, dass ich das.
Ja, aber ich habe tatsächlich, als ich dieses Stück rote Stoff bekommen habe, habe ich mir gedacht, okay, I see what you did there.
Da bin ich jetzt auch jetzt beim zweiten Mal nochmal, also nicht drauf gekommen, wie das weiterging.
Ja, ist es viel ausprobieren, weil bei Deponia kann man auch Sachen im Inventar miteinander kombinieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei anderen Point-and-Clicks so verbreitet ist.
Ich glaube schon.
Ja.
Also ich habe auf jeden Fall mehrere gespielt, bei denen das ging.
Dann nehme ich das zurück. Aber es ist halt so ganz weird. Also man muss Luftballons mit Dingen füllen und es ist so charmant. Das ist das Großartige an dieser Reihe. Es ist alles so.
Vor allem macht Rufus das immer mit einer sehr coolen Handbewegung. Also der.
Genau dieses.
Der würfelt das quasi so zusammen in seinen Händen wieder in die Taschen. Das ist ganz cool.
Sehr cool.
Genau, und wo wir gerade bei den Rätseln so ein bisschen sind. Es gibt nämlich auch da wieder, die einen sagen, vielleicht ist es ein sehr cooles Rätsel, weil das so ein bisschen die vierte Wand bricht. Ich fand das furchtbar. Ich finde, gibt es auch im zweiten Teil, wo es gibt es auch so ein Rätsel, wo ich einfach nicht auf die Lösung kam. Und das ist.
Ich weiß genau, welches du meinst.
In der Poststation.
Ich weiß bis heute nicht. Ich weiß. Ach so. Oh, was war das nochmal in der Poststation?
Da gab es diese. Nee. Da musste man ein Item aus dem Inventar nehmen, eine Codekarte. Und die musste man also nicht als Item benutzen, sondern einfach auf dem Screen über Schließfächer halten. Und da wurde dann dem Spieler, nicht Rufus, sondern dem Spieler, der Code angezeigt, den man eingeben muss, um quasi in diesen Tresorraum zu kommen. Und wie man da.
Das ist halt, ja, sind halt fies.
Ja, das ist halt, also zum einen ist
oh,
das
cool. Es gibt in Teil 2 noch ein fantastisches vierte Wandrätsel, wo wir gleich drauf kommen müssen. Ich schreibe das mal im Reichen, weil sonst vergesse ich das.
Genau, aber da bin ich halt einfach nicht drauf gekommen und auch im zweiten Teil, das ist einfach, da bin ich halt auch nicht drauf gekommen, weil das weiß man nicht oder daran denkt man nicht. Das Spiel gibt einem, also gerade im zweiten Teil dann halt auch Tipps, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, aber das war einfach sowas, in dem Moment, als ich das rausgefunden habe, war ich einfach sauer auf das Spiel, weil ich mir dachte, nee, wie soll man darauf kommen?
Ich finde, die Idee an sich ist nicht schlecht, aber dann müssen sie es häufiger machen. Mhm. Und das machen sie nicht. Sie machen es in jedem Spiel so ein, zwei Mal, wo man sich denkt, ihr blöden Trolle.
Genau.
Aber andererseits, also das finde ich halt so, da ist das Stilmittel, ist eine schöne Idee, aber es wird nicht so richtig gut verwendet. Ja. Weil es halt einfach, wie sollst du drauf kommen, wenn du es vorher nicht, ne?
Ja, genau. Also,
oder dann muss es irgendwie logischer sein, zum Beispiel, dass man irgendwie eine Geldkarte über einen Scanner ziehen muss oder so. Aber dafür gibt es ja, da muss man ja sagen, dass das Spiel den Luxus genießt, dass es in Zeiten des Internets erschienen ist, ne?
Ja, das stimmt auch wieder. Aber also, wie schon gesagt, das war halt einfach so ein. Ja, also so im Nachhinein, wenn man es weiß, denkt man so drüber nach und denkt, also da dachte ich mir dann so, ja, das ist eigentlich schon ganz cool. Also denke ich mir jetzt, aber als ich das lösen sollte, hätte ich keine Lösung gehabt oder kein Internet, wäre ich wahrscheinlich einfach an diesem Rätsel gescheitert.
Ja, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass das so Rätsel sind, wo man früher mit seinen Freunden drüber geredet hat und dass dann da irgendjemand drauf gekommen ist. Weißt du, was ich meine? Deshalb fand ich es halt so cool, dass mir der Kumpel halt immer nur Tipps gegeben hat.
Naja.
Zum Beispiel gibt's in Teil 1 das Rätsel mit den Sprengköpfen und wo du
mit dem Magneten?
Bestimmt.
Nee,
wo du den Sprengdings, den Sprengalarm auslösen musst oder so.
Doch, das mit
und damit
den,
die Typ. Magneten war das? Okay. Und du musst auf jeden Fall ja, ich habe gerade an große Magneten gedacht.
Nee, an die
nicht
kleinen.
An die Magneten auf der Liste. Ja, genau. Und dann musst du halt die Leute halt aus dem Rathaus bekommen. Mhm. Und glaubst du, ich bin auf die Idee mit den Hüten gekommen?
Nee, das ist mir jetzt
weil
beim zweiten Mal auch erst aufgefallen, dass deren Hüte so aussehen wie die Häuser, in denen sie wohnen.
Ja. Genau, ich glaube, das ist halt so eine Sache, wo man im Endeffekt nach einer Zeit drauf gekommen wäre. Mhm. Aber es ist halt so, wo ich mir denke, okay, weil eins darf man nicht vergessen, Deponia sieht nicht erwachsen aus als Spiel, absolut nicht. Mhm. Es liegt halt an dem Comic-Look, das finde ich aber auch voll okay. Aber es ist echt knackig ab und an. Ja. Es ist kein The Witness oder so, aber es ist nicht ohne. Und es ist wirklich, da finde ich auch wichtig, dass man das sagen darf, dass das nicht ohne ist.
Von den Rätseln und halt auch tatsächlich vom Humor und anderen Dingen, die passieren.
Genau, oder auch die Minispiele sind alleine echt happig teilweise.
Wobei man da ja den Luxus genießt, dass man die überspringen kann. Also da haben sie ja die
Findest du das gut? Weil ich finde es nicht gut, bin ich ehrlich.
Es gab ein, dieses Klopfzeichen im zweiten Teil. Da kriegt man von Janosch nur den, den Hinweis, irgendwie so X minus X, und muss damit dann irgendwie so ein Klopfzeichenrätsel lösen. Und ich habe das selbst mit der Komplettlösung habe ich es nicht richtig hinbekommen.
Ja, das ist echt schwer. Aber ich habe kein einziges Mini-Rätsel übersprungen. Ich habe zwar eventuell, also ich habe fast alle selber lösen können, außer Klopfzeichen. Da musste ich auch nachschauen, weil das für mich, oder habe ich nachgeschaut? Das Ding ist, ich habe es ja letztens erst bei Gronkh gesehen, deshalb kann ich das gerade nicht mehr einordnen, wenn du weißt, wie ich das meine.
Ja, so mein Respekt, wenn du es geschafft hast, weil ich.
Nee, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich würde jetzt nicht drauf schwören, dass ich es geschafft habe. Aber ich fand auch das Disco-Rätsel in Teil 3 irgendwie nervig. Das habe ich auch, das habe ich nachgeschaut. Aber übersprungen habe ich keins tatsächlich. Weißt du, wie lange ich an dem Rätsel mit dem Kart gesessen habe im.
Ja.
In Teil 1. Wie lang ich daran. Das muss doch irgendwie gehen. Oder mit dem Ei in Teil 2.
Genau, das ja so ähnlich ist mit den Rollen.
Oh, aber es ist gut. Ich finde, das gehört dazu. Ich kenne aber auch ganz viele, die das grauenvoll finden.
Also deshalb finde ich es ja gut, dass man die überspringen kann. Ich habe zum Beispiel auch das Rätsel mit den Delfinen, mit der Jagd nach dem U-Boot übersprungen aus Teil 2. Weil mir das nachher einfach zu blöd wurde. Ich habe es einfach nicht hinbekommen und mir wurde es dann irgendwann zu blöd. Deshalb habe ich das dann übersprungen.
Ja, ich erinnere mich. Ich habe es auch immer ganz knapp geschafft und dann, nein, und dann nicht mehr und dann, oh.
Genau, aber.
Das gehört dazu. Also, ich finde auch gut, dass man es überspringen kann, aber ich bin auch so ein Mensch, ich mag es nicht überspringen. Aber ich erinnere mich halt auch, dass Gronkh so lange an diesem Klopfzeichenrätsel gehangen hat und ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich würde gerade behaupten, ich habe es alleine geschafft, aber ich weiß, kann es gerade echt nicht. Ich glaube, auch durch den Tipp mit Janosch habe ich es geschafft. Aber ich bin absolut kein Mathe-Genie, aber mit logisch Denken komme ich halbwegs voran. Deshalb, ja.
Ich habe das halt gar nicht versucht, weil ich das nicht wusste und nicht darauf gekommen bin, wie es denn geht. Jo. Aber zurück, also die Story des ersten Teils, kann man, also mir ist das, wie fandst du das Ende? Also die Story an sich ist ja recht schnell zusammengefasst eigentlich.
Ich bin gerade überlegen, wie es endet.
Also man ist ja am Ende als Cletus verkleidet, weil Cletus ist ja der Verlobte von
Antagonist.
Der Antagonist.
Ja, genau. Eigentlich ist Argos der Antagonist.
Ja, es gibt eigentlich zwei, beziehungsweise Ulysses ist ja auch noch so ein bisschen Anti und also es gibt da mehrere Böse. Und man stellt aber fest, dass man diesem Cletus zum Verwechseln ähnlich sieht. Was schon mal komisch ist, was im ersten Teil halt auch nicht aufgeklärt wird. Und deshalb ist das auch so meine Vermutung, dass dann die Reihe quasi direkt als Trilogie geplant war.
Ja, glaube ich auch.
Aber es gibt auch viele Leute, die so sagen, die wollten erstmal den Erfolg von dem ersten Teil abwarten und dann gucken, wie sie weitermachen.
Nee,
aber das
hätte ich nicht gedacht, weil einfach dafür allein schon die Sache mit Cletus zu ausgeklügelt war.
Genau. Man sitzt ja nachher als Cletus verkleidet mit Goal in diesem Hochboot zu dem Kreuzer nach Elysium.
Ah, okay, ja doch, ich weiß, wie es endet.
Und Goal hat, es gab zwei, also komischerweise hat Goal eine Datasette im Kopf, wo ihr Gedächtnis drauf ist, also so ein bisschen robotermäßig.
Genau.
Und genau, man sitzt dann als Cletus verkleidet in dem Hochboot und fährt mit Goal dann dahin. Und Goal hat aber ihr komplettes Gedächtnis inzwischen verloren. Und Rufus, ich weiß gar nicht, weiß er da schon, dass Deponia gesprengt werden soll? Ich glaube, den Plan hat man da schon erfahren.
Ich glaube, das erfährt er erst Sicher? Ich würde eigentlich jetzt behaupten, man erfährt das erst später, aber...
Weil er dann ja umkehrt. Und ich wüsste nicht, warum er umkehren sollte, wenn er das nicht weiß.
Gerade seine... Ende Teil 1 nicht mehr so richtig. Oh Gott,
ich leider auch nicht. Also ich glaube, dass er erfährt von Cletus oder von Argus oder irgendwie so nebenbei, dass Deponia gesprengt werden soll. Und deshalb hat er nämlich nachher seine Gewissensbisse und kann Deponia nicht im Stich lassen. Weil es wäre ja da zu dem Zeitpunkt ein leichtes für ihn, einfach nach Elysium zu reisen. Und dann würde er sich halt als Cletus ausgeben und Happy End, so nach dem Motto. Aber ich,
ja, stimmt.
Er erzählt dann Goal davon, also sie brauchen auch Goal, um wieder nach Elysium zu kommen, weil sie die Aufstiegscodes hat. Er erzählt ihr dann aber von dem Plan, dann ist Goal wütend auf ihn und es geht wieder zurück, wo man dann wieder auf Cletus und diesen Argus, den Anführer vom Organon oder den Hauptmann vom Organon dann trifft.
Genau.
Wo dann ein Kampf entbrennt und Rufus sich dann von diesem Turm, von dieser Aufstiegsplattform stürzt.
Boah, ey.
Das ist auch so krass. Und dann halt im Wasser landet und von seinen neuen Freunden Doc und Bo so aufgesammelt wird.
Stimmt. Oh Gott, das ist so lang her.
Und zum Schluss hält Rufus eine Dataset in die Luft, wo Backup draufsteht und man weiß dann quasi, dass Goal noch ihre ganzen Erinnerungen hat und halt weiß, dass Deponia belebt ist. Weil das ist so der Plan, Cletus und Goal sind nach Deponia gekommen, um zu gucken, ob da Menschen leben, und wenn da keine Menschen gelebt hätten, hätten sie halt Deponia sprengen können, und jetzt, wo sie wissen, dass da Menschen leben, können sie halt Deponia nicht sprengen, weil das dann ja den Tod von, ich weiß nicht, allen Einwohnern dann halt zur Folge hätte.
Genau. Aber die versuchen ja auch weiterhin zu verhindern, dass jemand erfährt, dass da Menschen leben.
Genau, also der Organon versucht das zu verhindern. Genau. Und ich glaube, Cletus anfangs auch noch. Da bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher.
Ich habe das nicht mehr so richtig auf dem Schirm.
Genau, aber das ist auf jeden Fall dann das Ende vom Teil 1. Und Teil 2 fängt dann eigentlich direkt danach an, weil sich Goal und Cletus weiterhin in diesem Hochboot befinden, in dieser Fähre. Und Rufus wieder eine seiner abgefahrenen Maschinen baut, um auf diese Fähre zu kommen und wieder bei Goal zu sein. Und dieser Plan ist ja zu dem Zeitpunkt eigentlich total hirnrissig, weil eigentlich wäre ja alles gut ausgegangen. Also, Rufus bastelt sich nämlich gerade eine neue Erfindung, ein riesiges Sägeblatt, um auf dieses Hochboot zu kommen. Ein riesiges Sägeblatt mit Raketen dran.
Ich erinnere mich. Das ist direkt das erste Rätsel, glaube ich.
Ja, quasi. Also, das erste Rätsel ist
so. Man startet ja in der Hütte von Oma Utz, das ist so ein charmanter Anfang.
Findest du das charmant? Also, ich meine, die Oma und so, die ist so liebenswert wird und so.
Das war mein Lieblingsanfang.
Aber.
Das ist mein absoluter Lieblingsanfang. Kein Teil hat besser gestartet. Aber
Rufus bringt ihren Vogel um und fackelt die Hütte ab.
Es ist so witzig. Es ist so großartig. Ich musste so lachen. Oh, so gut.
Hat seine tollpatschige Art. Und wieder einmal zeigt sich, dass er wenig Wert auf andere legt. Es ist schon echt. Das gebe ich zu. Aber der arme kleine Vogel.
Ein bisschen schon, das immer.
Ja, aber auch die Erfindung ist halt eine super dumme Idee. Also, ich meine, das ist ein riesiges Sägeblatt, das sich dann natürlich, wenn es abgeschossen wird, im Kreis dreht, wahrscheinlich auch sehr schnell im Kreis dreht, an das sich Rufus kettet und das mit einem riesigen Katapult abgeschossen wird. Das durch eine Guillotine.
Rufus in der Nutshell.
Genau das. Also, einfach machen, ohne groß darüber nachzudenken. Und es ist klar.
Kennst du Finn Kliemann?
Ja, genau, da musste ich vorhin auch dran denken. Das ist einfach so. Einfach machen und gucken, was passiert. Perfekt.
Ja, er hat ja halt, ich finde das ganz witzig, weil das auch zu seinem Aero-Trim so ein bisschen passt. Für die, die es nicht wissen, Finn Kliemann, guckt einfach mal bei YouTube vorbei. Genau. Finn mit Y und dann wisst ihr schon Bescheid. Fantastischer Dude, ich liebe ihn, aber hat einen kleinen Schaden.
Dass der sich noch nichts Größeres getan hat, das ist der Wahnsinn.
Das habe ich dem letztens angetwittert und darauf hat er gesagt, ich soll auf das Snowboard-Video warten, und in diesem Snowboard-Video hat er sich die Schulter ausgekugelt.
Auch nichts allzu Dramatisches.
Nee, aber ich habe ihn letztens meiner Mama gezeigt. Und ich nur so, bitte krieg jetzt keine Krise. Und die kam gar nicht mehr klar vor Lachen.
Ich habe meinen Eltern das Mauerbauen-Video gezeigt und das hat die auch fertig
gemacht. Ey, ganz ehrlich, das Mauerbauen-Video fand ich, das war das erste, was ich von Finn gesehen habe. Und ich so, was ist das für ein Dude? Ich hasse den. Und da habe ich mir mehr von ihm angeguckt und da habe ich mich leider unsterblich verliebt. Aber ich finde es fantastisch, dass seine Freundin immer reinspringt und sagt, Alter, Junge, was machst du da? Das ist so groß.
Genau, der Vergleich, der passt auf jeden Fall sehr gut. Und ja, wie geht's dann weiter? Achso, Goal und Rufus stürzen dann wieder auf Deponia ab. Und Goal hat wieder Probleme mit dem Kopf. Also sie ist diesmal nicht bewusstlos, sondern ihre Datasette ist kaputt und man muss Ersatzdatasetten kaufen, und zwar die teuren, was auch wieder so ein super Ding ist. Weil Rufus steht in diesem Laden, da stehen halt die teuren und die billigen. Und zu den billigen gibt es einen Lutscher oder einen Lolli. Und Rufus steht da.
Und Doc sagt halt extra die teuren.
Ja, genau, extra die teuren. Und Rufus steht da und sagt noch so, ich werde jetzt die teuren kaufen, weil es geht hier um das Leben der Frau, die ich liebe, so in dem Motto. Und dann so Schnitt, nächstes Bild. Rufus steht in Docs Labor mit einem Lolli. Also. Das ist so gut. Genau, und
das ist so schön alles. Ich liebe es. Teil 2 ist auch mit Abstand der beste. Teil 2 ist so großartig.
Genau, und
oh Gott.
Ja, dann passiert es so, dass Golds Persönlichkeit gespalten wird, beziehungsweise dann auf, also doch, sie spaltet sich einmal in die Lady Goal, in Krawall Goal und Baby Goal. Und alle Goals sind auf verschiedenen Datasetten. Und jetzt muss man dafür sorgen, genau, man befindet sich übrigens auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Und jetzt muss man dafür sorgen, dass, damit die Goals wieder vereint werden können, müssen sie alle Rufus wieder mögen, weil sie sind jetzt alle echt.
Sie müssen quasi einwilligen.
Genau, sie müssen dieser Operation dann quasi einwilligen. Genau. Und das ist dann halt der Großteil des Spiels, würde ich sagen. Oder so die Hälfte des Spiels.
Ja. Ja, 60-70% sind das auf dem schwimmenden Schwarzmarkt.
Also ich fand, jetzt als ich es nochmal gespielt habe, das, was danach kommt, ist halt auch noch sehr viel, aber.
Genau, das fand ich halt, das hat mich total geschockt, als ich mit dem Schwarzmarkt durch war. Ich habe ja gesagt, da habe ich relativ lang gebraucht, weil das schon echt tricky alles ist. Aber ich fand den Teil danach, der hat mich dann echt überrascht, dass es noch so viel ist.
Genau, mit Porta Fisco und sowas und dann diesem anderen Sprengturm.
Fun Fact, wusstest du, dass Gronkh einen Charakter hat in Deponia?
Ja, das wusste ich. Also,
Goon.
Den Penner. Oh, das
genau,
ist auch,
den Obdachlosen.
Genau, den Obdachlosen. Was er mit dem macht, ist aber auch wieder so, so fies.
Es tut mir alles so leid. Und ich habe halt damals beim Durchspielen von, also als Gronkh das durchgespielt hat, der hat halt nur den Text eingesprochen. Der wusste nicht, was mit ihm passiert. Und die haben halt gesagt, der muss nur so viel Text einsprechen, weil man den ja mehrfach ansprechen kann. Und dann hat er gesehen, was die mit ihm angestellt haben. Das ist so witzig, ihn damit selbst zu spielen. Das Ding ist, er streitet halt die ganze Zeit während dem Let's Play ab, dass er diese Person kennt. Und das ist so witzig.
Und ja, genau, also das habe ich mir jetzt nämlich auch nochmal angeguckt, weil er irgendwie erst mit allen anderen Leuten redet und immer um diesen Obdachlosen herumläuft. Und dann ganz zum Schluss, also zum Start einer neuen Episode, dann spricht er ihn dann an und ja, das ist dann halt Gronkh. Aber das fand ich halt auch sehr witzig.
Nee, man muss dem doch den Stiefel zum Essen geben.
Genau, aber man redet ja vorher schon und Rufus sagt dann ja, ich werde dir ein Essen geben, das, also man braucht ja seinen Regenschirm.
Genau.
Und dafür, den gibt Goon einen halt erst, wenn man ihm was sehr Leckeres zu essen gibt, und Rufus sagt dann, ja, ich werde dir was zu essen bringen, das dir angemessen ist, und was ist einem obdachlosen Penner natürlich angemessen? Ein stinkender Stiefel. Das ist halt auch so gemein.
Passt halt zeitlich ganz gut. Weißt du, warum ich so lang gehangen habe in dem Teil? Weil ich die dunkle Gasse nicht gefunden habe.
Okay.
Ich habe die einfach übersehen. Ich dachte, man kann die dunkle Gasse ja erreichen. Also man sieht ja, man muss ja das Schrottgrabenlied.
Das ist auch großartig, weil das ist Pookie, der das.
Hörst du die Geräusche, wenn ich mich täusche? Sind Schrottgraben in unserer Uhr. Es quietscht und knarzt in einer Tür. Das ist ganz schlimm, als ich das letztens nochmal irgendwas habe ich gespielt. Mir, als ich das Let's Play gesehen habe, ich habe diesen Ohrwurm nicht daraus bekommen. Es ist so fantastisch auch. Katapa. Und ich habe die dunkle Gasse einfach nicht gefunden. Ich weiß nicht warum. Ich bin da einfach irgendwie dran vorbei. Und dann stand da in der Lösung, geh in die dunkle Gasse. Ich so, welche dunkle Gasse? Und kurz danach kommen wir auch zu meinem Lieblingsrätsel in dem Spiel, was ich wirklich alleine gelöst habe.
Ja, das weil, vierte Wandrätsel, oder?
Nee, das mit der Musik.
Ja, doch, das ist ja. Man muss ja die Spielmusik ausmachen.
Genau, und genau, denn der Apotheker ist blind und er sagt, er kann nicht hören, was auf dem Marktplatz vorgeht, denn die Musik ist so laut. Und ich dachte mir nur so, was will das Spiel von mir? Dann dachte ich mir, Moment. Moment, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und ich dachte, ich habe mich in dem Moment wie das größte Genie auf diesem Planeten gefühlt.
Also vor allem vollkommen
zu Recht. Ey, wirklich,
ich bin an diesem Rätsel einfach
so smart gefühlt.
Ich bin da wieder dran verzweifelt. Moment. Ich bin da nicht drauf. Also vor allem, das Spiel gibt einem aber auch wirklich Tipps. Also wenn man in diese dunkle Gasse geht, dann man muss in dieser dunklen Gasse ist der Widerstand, also das der Eingang zum Widerstand und man muss ein geheimes Klopfzeichen an der Tür klopfen. Und Rufus kennt diesen Code nachher, aber immer wenn er in diese dunkle Gasse geht, dann pfeift er auch das Lied, das im Hintergrund läuft. Was halt auch schon so ein Hinweis ist, dass es ja quasi um die Hintergrundmusik geht. Und man muss die halt ausschalten, damit Rufus nicht dieses Lied summt, sondern einfach dieses Klopfzeichen sich merkt. Genau. Aber ich bin da nicht drauf gekommen, weil ich glaube, die Musik ist halt auch nur auf diesem Marktplatz. Und sobald man das Gebiet ändert, ist wieder eine andere Musik, glaube ich.
Ja, und es ist einfach so fantastisch, weil es halt auch so richtig geil vierte Wand ist. Und ich mag es irgendwie, wenn Rufus macht ja öfter mal diese Hinweise so, stellt euch vor, ich werde von jemand anderem gesteuert. Und das ist so geil. Und das mag ich halt total, weil das Spiel damit einen ganz gewissen besonderen Charme hat, den ich selten bei anderen Spielen bisher auf diese Art und Weise erlebt habe.
Ja. Aber wie schon gesagt, ich bin da halt einfach nicht drauf gekommen. Weil das einfach wieder so.
Ich weiß, ich muss dir auch sagen, ich verstehe das absolut, wenn man nicht drauf kommt. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Es ist einfach gedroppt und ich dachte mir in dem Moment, okay, ich probiere das jetzt aus. Und in dem Moment habe ich das an einer Freundin erzählt und ich nur so, Gott, ich bin der schlauste Mensch auf dem Planeten.
Vor allem, wenn man das dann geschafft hat, dann fragt einen das Spiel ja auch wieder, willst du die Musik jetzt wieder anmachen? Das ist auch super charmant, also dass dann die Frage einfach kommt.
Wo ich mir in dem Moment denke, ja, also was find ich cool, weil der Soundtrack muss halt gehört werden. Also,
aber da war ich halt auch wieder, während ich das gespielt habe, dachte ich mir dann, wie soll man denn bitte darauf kommen, obwohl das Spiel einem wirklich hier schon mehr Hinweise gibt als noch im ersten Teil auf dieses Code-Rätsel. Aber ich war da dann wieder, da musste ich, glaube ich, dann auch erstmal speichern und das Spiel ausmachen und mich kurz anderen Dingen widmen.
Ja, aber das ist auch, ich finde das gut, weil so Momente braucht man. Ich finde es halt auch in Teil 2, ich liebe Teil 2 einfach, weil ich bin ein riesengroßer Schnabeltier-Fan dadurch geworden. Weil man muss, um so Lady Gold zu überzeugen, muss man die Schnabeltiere, den Schnabeltieren wieder ein Zuhause
damit
geben.
Sie nicht mehr,
und man muss
damit sie nicht mehr auf der Speisekarte sind.
Genau, und man muss Schnabeltiereier finden und dann muss man die artgerecht aufziehen. Und das ist so fantastisch. Weil es gibt das Luft, das Feuer, das Erde und das Wasserschnabeltier. Genau. Und das eine entwickelt sich im Magen eines bestimmten Fisches und das andere nur in tiefgefrorenen Gebieten. Und das ist so, so großartig.
Das Feuerschnabeltier dann halt auch nur im Feuer.
Genau. Und auf die Idee muss man erstmal kommen.
Genau, also das, vor allem der zweite Teil ist halt sehr schnabeltierlastig. Also das kommt immer wieder vor.
Ich finde das so fantastisch. Die haben das so ikonisch damit gemacht, weil die Schnabeltiere sind, kein Spiel hat, glaube ich, ein Tier so ikonisch geprägt wie Deponia, die Schnabeltiere. Wirklich. Das ist so schön, wie die sich darüber lustig machen und darauf rumtreten. Es ist so, so
großartig. Es gibt in diesem Spiel einen Schnabeltier-Fanclub.
Ja, Mann, und du kannst ihm beitreten und du kannst Gedichtzettelchen kaufen. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier.
Und auch die Verabschiedung ist
großartig.
See you later, Alligator. Hell yeah, Schnabeltier.
Ja. Oh, Teil 2 ist so, so schön. Es hat richtig fiese Rätsel, denn in Teil 2 haben wir das erste Mal ein Rätsel, was textbasiert ist. Und zwar, wenn wir das erste Mal auf Donner treffen, da müssen wir die richtige Antwort geben. Und das hatten wir bisher
also
das, nicht.
Ja, genau. Aber das gibt's.
Ich habe durch Zufall die richtige Antwort gegeben und habe dann gesehen, wie Gronkh daran verzweifelt ist. Und ich habe mir gedacht.
Genau, sie hat nämlich so ein. Also, Donner ist so eine. Ja, wie nennt man. Also, soll man. Kann man eine Psychopathin sagen? Sie ist halt die Anführerin des unorganisierten Verbrechens. Und sie gibt dann halt immer nur so Laute von sich, irgendwie so und so. Und das heißt dann entweder irgendwie wahlweise ja, nein oder irgendwie mir egal. Und Rufus soll in so eine Haigrube oder sowas geschmissen werden.
Genau.
Und dann muss man halt die Antworten so geben, dass halt bei der letzten Sache, also wo dann auch rauskommen kann, dass er halt freigelassen wird, dass Donner dazu dann ja sagt. Deshalb muss man quasi vorher die Antworten so geben, dass das halt dabei rauskommt.
Ich habe halt durch Zufall direkt die richtigen gegeben. Bisschen lame. Ich tut mir leid.
Ist das eigentlich auch ein Rätsel, was man überspringen kann?
Das ist nämlich, glaube ich, das einzige Rätsel, was man nicht überspringen kann. Denn das ist eben, also das ist halt so dieses Classic-Text-Adventure-Stilmittel. Und das kommt auch nur einmal vor und das kann man nicht überspringen, nee. Was ich aber irgendwie auch gut finde, aber naja, es gibt wahrscheinlich genug, die daran verzweifelt sind.
Kann man das mit Janosch überspringen? Weil das Rätsel finde ich sehr, sehr
wichtig. Nein, ich glaube nicht. Das ist fantastisch.
Weil das ist ja auch wieder so ein
Janosch ist, genau, so Janosch ist, da denkt man sich halt wieder, Rufus, du Vollidiot. Janosch ist der Anführer der Widerstandskämpfer und Janosch redet.
Es soll hessischer Dialekt sein. Tatsächlich hessisch sein, aber ich finde das. Also, es klingt nicht so.
Vielleicht kannst du ja hier irgendwie was einspielen.
Ich spiele hier mal, also ich spiele hier mal was ein und dann auch die Lösung des Rätsels nachher, weil ich das sehr witzig fand.
Ah, noch ein neuer Rekrut. Endlich bekommt unsere Sache den ihr gebührenden Schulauf und angemessene Aufmerksamkeit.
Wie war das? Was bekommt ihr?
Schulauf.
Und?
Angemessene Aufmerksamkeit. Was ist denn so witzig?
Aufhören! Nein, warte, nicht aufhören!
Kannst du mir mal verraten, worüber du dich hier so kaputt lachst?
Bravo, grandios! Aber mal im Ernst, was ist das hier für ein Laden? Eine Art Zirkus? Ich suche nämlich eigentlich das Versteck des Widerstands.
Bis hierhin habe ich alles verstanden.
Kannst du das trotzdem noch mal kurz zusammenfassen?
Ich mach das.
Das musst du nicht, Janosch. Ich kann das auch machen.
Nein, nein, ich mach das schon.
Oh, oh, jetzt nur nicht lachen, Rufus.
Zeig noch mal das erste Dia.
Genau. Was war das noch gleich?
Eine Organon-Basis. Der Organon will den Erdball ausradieren. Wir müssen uns wehren.
So weit, so gut. Und was ist das hier?
Die Lage einer dieser Organon-Basen. Argus will hier eine Bombe hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern.
Sind fast durch.
Wir haben aber noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Golds Gehirn.
Bravo.
Also da lag ich, das
genau.
Ja, was ich sagen.
Und das Rätsel besteht halt daraus, dass man Janosch eine Präsentation zeigen
genau,
muss.
Plan,
und Janosch,
den Organ
genau, genau, und Janosch wiederholt so. Dann die Sachen. Genau, und Janosch wiederholt dann die Sachen. Und Janosch sagt dann halt sowas wie Aufstiegsstation und Rufus lacht dann immer und in diesem Moment fühlt Janosch sich verarscht und glaubt dem dann nicht mehr oder seine Buddies fühlen sich dann verarscht.
Ja, also ich glaube alle einfach, weil die denken, Rufus macht sich über die lächerlich,
genau.
Also findet das lächerlich und das nimmt ihn nicht ernst und das ist halt der Widerstand und die wollen halt ernst genommen werden.
Genau. Das heißt, das Ziel ist quasi, die Präsentation durchzuklicken und zu beschreiben, ohne dass Janosch. Das ist auch so witzig, dass wenn Janosch nicht in diese hessische Falle tappt, einfach so total reflektiv
redet. Halt einfach, als ich das erste Mal gehört habe, als diese Lösung das erste Mal kam, also wirklich man das Richtige angeklickt hat und er dann
ja,
wirklich
ja.
So. Ja, und dann müssen wir mit Hilfe von Goal auf die Aufstiegsstation. So wirklich so. Vollkommen normal.
In einer ganz anderen Stimme.
Ja, das ist so super, ohne Dialekt und alles.
Das ist so witzig. So fantastisch, wirklich. Es heißt, man muss dann quasi herausfinden, wo er den Dialekt nicht macht, damit Janosch Rufus genau. Nicht lacht. Und das sind auch so Rätsel, wo ich mir denke, es ist so witzig. Ich muss auch als Janoschs Mutter dann ruft und das ist so Ich liebe es. Es ist einfach so witzig. Es ist. Ich finde, danach flacht es tatsächlich ab. In Teil 2.
Nachdem man die Goal-Quest geschafft hat, sozusagen?
Ja, genau. Danach, finde ich, wird es relativ schwach. Da kommt noch ein bisschen was. Man trifft Tony wieder. Hast du das Rätsel? Hast du dir das Planschbecken von den Delfinen geholt?
Ja, muss man ja. Man braucht das ja.
Bist du selber drauf gekommen?
Man muss ja vor die Küche quasi diesen brennenden Reifen hängen, ne? Damit die Delfine.
Genau, aber ich kam auch nicht auf die Idee, dass man. Erstens, ich habe die Küche überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt und ich kam nicht auf die Idee, dass man das einfach mitnehmen kann.
Ich weiß das nicht mehr. Also vor allem, weil ich dieses Rätsel dann auch wieder sehr schwierig fand. Also so dieses Gesamte, dass man ja einen Blitzableiter braucht. Also.
Nö, das fand ich eigentlich ganz gut, weil man läuft die ganze Zeit so rum nach dem Motto, okay, was kann ich gebrauchen? Okay, wir müssen im Wasser stehen. Wie komme ich an das Planschbecken?
Ja, das stimmt, aber dass
das
man halt,
ist, das fand ich schon
dass man cool. halt auch dieses Anglerglück und so braucht. War das das? Hat man dann nicht so ein Kleeblatt oder so, dass man auch noch Goal anhängt?
Boah, ja, ich glaube schon. Kann
und dann diese Duftbäume und sowas. Aber nee, also man muss halt diese kleinen, süßen Babydelfine umbringen, um an das Planschbecken zu kommen.
Aber wie gesagt, ein bisschen wunderbar.
Ja, das ist wohl wahr.
Und dann ist es tatsächlich so, dass wir dann auf dem Sprengturm sind.
Ja.
Als Finale.
Genau.
Erinnere ich mich auch nicht mehr dran. Ach so, stimmt, wir kloppen uns doch mit Goal, Donner und Cletus um die Datasetten,
genau.
Ne?
Genau, also vielleicht sollte man noch vorher erwähnen, es gab noch eine hinter verschlossener Tür sozusagen ein Gespräch mit Lady Goal, die auf einmal doch dafür war, dass die Ponia gesprengt wird und sie mit Cletus nach Elysium reist und halt, sagt, dass Elysium, also man erfährt da dann auch, dass Elysium ein Raumschiff ist, dass,
erinnere ich mich zum Beispiel nicht
mehr. Okay, nee, das ist, in Docs Labor ist ja, sperrt ein Lady Goal im Körper von Donna dann ja aus und erklärt einem dann halt alles. Also, dass das Elysium nur ein Raumschiff ist, dass es eigentlich auf dem Weg sein soll nach Utopia. Und dass sie als Antrieb bzw. als Starthilfe quasi Deponia sprengen, um Elysium den Schub zu geben, den es braucht, um nach Utopia zu kommen. Weil sonst wird Elysium einfach wieder auf Deponia abstürzen. Genau, und am Ende befindet man sich auf diesem Sprengturm und kloppt sich dann irgendwie mit allen. Und Rufus stellt dann oder macht dann die Bombe wieder scharf, die diesen Sprengturm dann quasi sprengt. Oder die Bombe, diesen Umriss da aus, wo der Sprengturm halt ist. Ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, ob die Bombe auch wirklich hochgeht. Aber wenn man so den Anfang von, oder nachher den dritten Teil sieht, müsste das ja eigentlich passiert sein. Weil man.
Wenn die nicht weggeschleudert davon sogar?
Das weiß ich halt nicht mehr.
Man startet doch. Doch klar, man startet doch mit auf dem kaputten Schiff auf dem auf Bosos Kutter und die motzen den doch dann voll an, dass er die Bombe hochgehen
das
lassen hat.
Bin kann sehr gut, vor allem nachher Porta Fisco ist ja auch zerstört. Also Bosos Haus und so.
Stimmt. Ja.
Ja, dann lässt er die tatsächlich hochgehen, weil ich mir nicht mehr sicher war. Doch, ich glaube, am Ende gucken sie alle noch, die ganze Crew guckt dann noch auf diesen explodierten Sprengturm, als sie da unterwegs sind.
Genau, und dann startet auch schon Teil 3.
Genau. Und man ist auf Bosos Kutter, der auf diesem Organon, auf dieser Organon-Kreuzer-Trasse ist und dann auch noch von einem Organon-Kreuzer eingeholt wird. Beziehungsweise Rufus möchte irgendwas fangen, angeln und hat den Anker ausgeworfen und der hat sich im Getriebe des Kreuzers verheddert und der Kutter wird jetzt quasi in den Organon-Kreuzer gezogen und man muss da irgendwie, den Tag retten und also den.
Wo man tatsächlich das erste Mal auf eine relativ wichtige Person trifft. Also relativ wichtig. Wie heißt der denn nochmal? Barry!
Das fand ich in der Stelle recht so gewollt. Also der passte da irgendwie nicht rein. Also man ist auf diesem Organon-Kreuz und auf einmal taucht halt Barry auf. Das ist halt so ein.
Unser
genau,
Fanboy.
Das ist Rufus' größter Fan und halt so ein Journalist.
Genau.
Und der war irgendwie kam mir das so vor, als wenn da eine Art gesucht wurde, den Plot voranzutreiben, aber man keine geeignete gefunden hat.
Oder dass man auf die Art und Weise Barry introduced, das dann später weiterzuführen. Aber es ist jetzt nicht so schlimm. Also das sind nicht halt auch, also wenn die Reihe Schwächen hat, sind die immer noch recht okay. Also es ist okay, dass die existieren. Also, ja, was ja, ich genau. meine, so, die sind nicht störend. Also nicht wirklich, dass man sagt, boah, gib mir das auf den Sack.
Ja, das ist richtig. Also, ja, ich habe da auch drüber weggesehen, aber so in dem Moment, als das passiert ist, dachte ich mir so, ja, okay, das ist jetzt aber sehr, sehr gezwungen, sehr gewollt. Naja. Aber halt auch nicht sonderlich schlimm. Wie geht's dann weiter? Man kommt. Ach so, man ist
ja,
dann,
man ist auf im Motel,
genau, dann kommt
ne?
dieses Hotel, das du schon angesprochen hattest.
Unglaublich lange und auch ein fucking schweres Rätsel in der Wäscherei.
Ach so, ja.
Das war so fies, das
genau,
Rätsel.
Genau, was muss man denn waschen? Oh. Man muss alles waschen, aber man muss...
Man muss alles waschen.
Warum eigentlich?
Sich selbst auch, in der richtigen Reihenfolge. Man, weil Bosos Klamotten dreckig waren
und man muss an diese
Kutte so.
Kommen, an diesen Bademantel.
Genau. Oh, das ist so kompliziert. Ich habe auch so lange gebraucht, um das zu triggern. Ich weiß nicht, so lange dafür gebraucht. Hast du das Game-Over-Dings bekommen im Motel?
Im Hotel?
Ja, du kannst im Motel.
Ich weiß, dass man im zweiten Teil von Toni totgeschlagen werden kann. Das weiß ich.
Genau, das habe ich auch geschafft. Nee, es gibt, wenn du den Pelikan fütterst, kannst du den auf irgendeine Art und Weise triggern, dass du ein Game Over okay. bekommst. Also dann ist da so eine Meldung, irgendwas, ich weiß es gerade nicht
das
mehr.
Das weiß ich gar nicht.
Aber ich habe alles Existierende in diesem Motel gemacht. Also das finde ich übrigens auch spannend. Ich habe nur 70% der Errungenschaften in Steam und ich denke mir nur so, was hätte ich denn noch alles machen sollen, weil ich das Gefühl habe, dass man alles abgeschlossen hat, weißt du,
ja,
was
ja,
ich meine?
Klar. Wenn man irgendwie, dass man
das
alles
ist total seltsam.
Hat, gefunden oder so. Nee, aber ja. das mit dem Pelikan hatte ich, glaube ich, nicht. Das wüsste ich jetzt nicht. Genau, in dem Hotel sind auch Cletus und Donna, vor denen man dann nachher flieht und dann als mit Goal als Cletus verkleidet auf den Organon-Kreuzer kommt. Weil Argus auch da ist.
Genau.
Beziehungsweise die beiden dann holt. Da kommt dann halt dieses von dir schon angesprochene Disco-Rätsel, weil sich Rufus dumm verhält und seine Tarnung quasi auffliegen lässt. Weil er sich auszieht.
Genau.
Und dann müssen sie in den in den Computerraum und das Tape löschen. Und der ist halt durch so ein buntes Bodenpanel gesichert durch die Überwachungskameras und.
Ach, können wir mit dem Putzibot reden?
Okay. Den kleinen Putzroboter.
Der Putzibot. Ey, wie fantastisch ist das denn bitte? Dass die auch noch dieses wunderbare rote Fadenrätsel reinbringen mit einem Putzibot. Ey, ich hab gedacht, ich bin im Himmel.
Genau.
Wirklich, der Putzibot, das ist. Oh, super.
Genau, zur Erklärung: Man kann aus seinem Zimmer in den Computerraum gucken und dann Kaffee auf die Fußmatte kippen. Dann kommt genau. dieser Putzibot.
Und dann muss man. Genau, der hat eine Klappe und dann muss man hinbekommen, dass Cletus sich übergibt.
Moment, das kommt später. Das ist das zweite Mal, dass man auf den...
Nee, das ist immer...
Das ist das zweite Mal, dass man auf den Putzibot trifft. Nachher im Gefängnis von dem... Auf der Aufstiegsplattform.
Aber trifft man da nicht das erste Mal?
Nee, den trifft man doch im Organon-Kreuzer. Der einen, den mit dem...
Ja, aber wir sind doch im Organon-Kreuzer im Knast.
Nee, wir sind erstmal in dem Zimmer, wo Goal ihren Bericht schreibt.
Ach so, stimmt, da treffen wir das erste Mal auf den Putzibot. Hast recht, entschuldige, ich war gerade.
Wo er dann mit dem Kaffee quasi die Spur in den Computerraum legt, weil man sich sonst
genau.
aufnahmslos verirrt. Und dann muss man ihm quasi Kaffee hinten drauf machen aus einem Becher, aus dem er dann, also wo Kaffee raustropft und dann kommt man in den Computerraum, wo man dann halt dieses Disco-Rätsel mit den bunten Bodenplatten erlösen muss. Was zur Folge hat, dass Goal geschnappt wird. Und wird, nee, Rufus, das mit dem Rufus und im Gefängnis mit Cletus ist später erst. Ich glaube, Rufus kann fliehen. Genau, Rufus kann fliehen, auch durch Hilfe des Putzibots, weil der die Wache von der Plattform schubst. Und
boah, ich mix das gerade total, aber ich vertraue dir da einfach mal.
Genau, bei mir ist es zum Glück noch nicht so lange her. Auf jeden Fall versteckt man sich dann in so einem Folterroboter. Und das Letzte, was man dann so mitbekommt quasi, ist, dass man Goal eine Überdosis Nervengift gibt, aus Versehen, weil man wild Knöpfe drückt. Und man denkt, sie ist tot. Und dieser Roboter dieser Roboter, in dem Rufus sitzt und man ihn darin halt auch nicht sehen kann oder hören kann, wird halt von Bord geschmissen. Und man startet dann wieder in dem Tutorial-Gebiet, komischerweise.
Oh, das war auch fies.
Genau, weil das Tutorial-Gebiet ist nämlich immer so eine Presse, Also so eine hydraulische Presse?
Genau, eine Metallpresse ist das. Und es ist aber auch vor allen Dingen ein Running Gag. Wer das Tutorial bei Deponia skippt, ist herzlos.
Ja, es erklärt...
Das macht man nicht. Man spielt es komplett durch. Jedes Mal.
Es erklärt einem halt auch nur so ganz... Ja, einfach die...
Rudimentär alles so, genau.
Und dann ist man halt wieder genau in diesem Raum mit dieser Presse. Und man kann dann, glaube ich, zum ersten Mal sehen, wie Rufus auch durch diese Presse so richtig zermatscht wird. Wie so ein... Und dann, wenn die Presse so auseinandergeht, sieht das aus wie so ein Kaugummi, der irgendwie unterm Schuh hängt und so auseinanderfällt. Ja. Aber was dann passiert, ist halt, dass Rufus wieder von der Decke fällt und wieder lebt. Was zu dem Zeitpunkt noch sehr seltsam ist. Aber wie man den später herausfindet, ist, dass Rufus nur geklont ist. Genau wie, also beziehungsweise Rufus, Argus und Cletus Prototypen-Klone sind und dieser ganze Organon im Grunde aussieht wie diese drei, also beziehungsweise alle gleich aussehen. Und der Organon besteht irgendwie aus 11.000 Leuten.
Entschuldigung, geht weiter.
der Organon besteht irgendwie aus 11.000 Leuten und die sehen dann halt alle aus wie Rufus.
Organon.
Organon, das ist auch großartig. Auch ein schönes Rätsel nachher.
Boah, richtig fies.
Genau. Und also man trifft dann in dieser Klonstation auch Hermes, der aussieht wie der Tod. Weil er auch einfach schon so alt ist durch diesen Klonprozess, weil man nicht weiß, wie lange er das
stimmt,
schon macht.
Stimmt, dann kommt das Klondings. Ja, stimmt. Och, alles ganz fies, aber auch so richtig charmant. Aber so viel, es passiert so viel im dritten Teil.
Genau, und Hermes treibt man dann ja quasi auch zum Selbstmord.
Aber wie gesagt, ne?
Mit Schwund ist zu rechnen. Ja, es ist halt so fies. Genau. Was passiert dann? Ach so, man hat das, genau, man denkt, dass Goal tot ist, aber irgendwie taucht die Leiche von Goal wieder auf. Und man schafft es dann auch, Goal zu klonen. Die, aber allerdings fehlt einem irgendeine Zutat. Ich weiß aber nicht mehr genau, was es ist.
Boah, ich auch nicht mehr. Aber man sammelt auf jeden Fall erstmal alle Zutaten ein und dann klont man sich ja aus Versehen selber.
Nee, das ist ja nachher, also man klont erst Goal, aber die ist dann halt nur ein Baby. Und daraufhin opfert sich dann ja auch noch mal der letzte, der letzte Hermes, weil nur drei Rufusse in der Lage wären, den Plan, den man vorher ausgetüftelt hat, in die Tat umzusetzen.
Und dann gibt's plötzlich drei Rufusse.
Was absolut verwirrend ist. Also nicht verwirrend, aber das ist,
ist
die
es,
Rätsel.
Aber ich muss das,
die dann folgen.
Was mich halt super gestört hat, war einfach die Tatsache, dass das für mich sich sehr nach Day of the Tentacle angefühlt
ja,
hat.
Ja, genau. Das
es ist halt wirklich eins zu eins das Gleiche.
Also ich habe Day of the Tentacle nicht gespielt, deshalb hat mich das jetzt nicht so gestört. Aber ja, man kann sich sehr, also das ist sehr.
Ja, ich habe halt Day of the Tentacle, als es umsonst war, relativ exzessiv gespielt, auch mit Platin-Trophäe und so. Und es ist halt wirklich eins zu eins das Gleiche. Und ich finde halt, ich hing halt relativ lange auch darin rum, also indem man landet dann in der Trümmersiedlung, quasi auf Deponia halt. Mhm. Und das ist
Porta Fisco,
das alles. Genau, und dann landet man im Stadtkern, wo man auf einen Therapeuten trifft und auf einen Strickhändler.
Beide nebeneinander.
Und eine Zeitungsredaktion.
Genau, wo Barry arbeitet.
Genau, und den Rohrwald in das aussätzigen Dorf und so weiter.
Genau, da also ein Rufus landet halt in der Kanalisation, einer in der Trümmersiedlung und einer auf dieser oberen Aufstiegsstation.
Genau, und man kann, oh, du hast es sogar farblich gemacht, sehe ich ja jetzt erst. Sind das die richtigen Farben? Nicht schlecht. Ich finde das so süß, in einer Komplettlösung stand dann Grünfuß und Rotfuß und das fand ich total süß eigentlich, die Idee. Und irgendwann kommt der Punkt, wo wir untereinander Items austauschen können und dann lösen wir so ein bisschen das Rätsel, auch mit sehr, sehr fiesem Humor manchmal. Und zwar, dass wir Kinder in Teigtaschen einwickeln und mit Soße übergießen,
Maul,
damit sie schön
in dem Maul
können.
Eines kinderfressenden Schleim
in dem Maul eines Monsters, genau. Dann treffen wir auf einen Pädophilen, genau. Was ich auch ganz fies fand. Ich kam aber, hast du das Rätsel gelöst mit dem Pädophilen, dass man einen
nee,
Abdruck
mit dem Abdruck
von einem
ja, mit
dem oh, das ist so fies.
Aber
mit dem pelzigen
halt,
Tier.
Das ist halt so witzig. Also, weil dieser Pädophile sagt halt, er wohnt halt in so einem Trailer und dann, das ist halt dunkel da drin und dann sagt er halt, kommt rein, ich hab hier drin einen Streichelzoo. Und Rufus auf seine Art so, was, ein Streichelzoo? Und geht dann halt selber in diesen Trailer. Was halt eigentlich so das Letzte ist, was dieser Pädophile dann will. Und dann irgendwie weiß nicht, steht da halt irgendwie einfach im Dunkeln nur so ein pelziges Tier oder pelziges Etwas oder so, dass man dann
anfassen genau, kann. Und ich habe das aber auch nicht gefunden. Und dann kriegt man quasi seinen Abdruck für die Therapie.
Genau, so ein Rorschach-Test kann man das machen. Also kriegt man dadurch.
So viel. Also das, den Teil fand ich wirklich sehr, sehr unangenehm. Also das war wirklich
vor
ein Teil,
allem
wo ich mir gedacht habe, nicht ganz mein Humor.
Also was ich auch sehr makaber fand, war der Teil mit Goon und June, weil man trifft Goon wieder.
Ja, oh.
Das war echt hart. Also
mit dem
genau.
Affen.
Also,
und man denkt sich so, Leute.
Das war krass. Also es gibt nämlich, also Goon hat eine Freundin gefunden, eine June, die halt farbig ist oder schwarz. Genau, ja, und ja.
Karamell.
Und man muss in der Kanalisation Geld verdienen. Warum muss man das?
Genau.
Ach so, um
damit man das Bild von Elysium bekommt.
Genau, beziehungsweise diese Nukleinsäure ist das, glaube ich, die man braucht.
Stimmt, nee, schon gut, genau. Das Bild von Elysium kann man so in sich nacherhöhen, man braucht die holen, man muss die Nukleinsäure kaufen, so rum.
Genau, und dafür braucht man dann halt auch Geld.
Damit Goal wieder
damit
groß,
Goal
wird.
Groß wird. Genau. dafür braucht man Geld und was man dann halt macht, man verkauft quasi Goons Freundin, also June, verkauft man halt an diesen ehemaligen als Affen verkleideten Typen, der jetzt der Drehorgelspieler ist und dann muss sie halt mit diesem Affenkostüm da tanzen. Also Affenkostüm, das ist halt nur ein Fez und so eine Weste. Und das fand ich halt auch schon ziemlich hart. Also auch
ja, also da habe ich mir auch in dem Moment so gedacht, puh.
Wenn man da ja irgendwie schon so, zu so einer Art Sklavenhändler wird.
Ja, also ich muss auch sagen, ich bin eigentlich voll für den Humor offen, aber die beiden Sachen haben mir tatsächlich nicht ganz so, also die fand ich ein bisschen zu schwarz.
Also den.
Also das ist nicht meine Art von Humor. Ich meine, ich konnte drüber lächeln, aber es ist jetzt nicht so das, wo ich jetzt wirklich.
Ja, das fand ich auch so ein bisschen drüber.
Aber ist ja auch okay, also nur es ist, ich finde, es fügt sich halt nicht so schön in den bisherigen Humor ein.
Genau. Also das hat mich halt auch so ein bisschen gestört. Genau. Und dann kommt auch schon wieder fast die Vereinigung von allen Rufussen. Und zwar der Grüne und der Rote, die treffen sich dann beim Widerstand. Wo gerade Rufus' Vater auch der neue General ist.
Ach übrigens, ja, Rufus trifft auch seinen Vater, ne? In Teil 2.
Genau.
Haben wir gar nicht.
Wir gar nicht
in, wie heißt das?
In Teil 2 in Bellevue, dem oberen
Bellevue.
Oberen Stadtteil von.
Genau, da trifft er auf seinen Vater und sein Vater klaut ihm einfach Go.
Ja. Was man dann aber auch sehr geschickt wieder löst mit dem du siehst aus wie ein Schnabeltier. Reim. Das ist sehr gut. Genau, auf jeden Fall trifft man dann im dritten Teil da seinen Vater wieder, der Rufus quasi noch eine Chance gibt, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Der dritte Rufus stürzt dann aber mit der plötzlich doch noch lebendigen Goal, wie sich rausstellt, irgendwie durch, die wurde gar nicht verletzt, sondern sie konnte gerettet werden, irgendwie sowas, Argus sagt das so, schmeißt sie dann aber doch, da er die Aufstiegscodes hat von dieser Plattform und Rufus springt ihm hinterher, oder ihr hinterher, um sie zu retten und der Rufus stirbt bei dem Aufprall dann aber, kann aber auch noch seinen Vater quasi mitnehmen oder reißt ihn um, rettet Goal und genau, der andere, also der zweite Rufus wird dann quasi angeschossen und stirbt kurz daraufhin auch. Also so, dass die Problematik mit den drei Rufussen dann erledigt ist.
Geklärt ist.
Und man schießt sich dann mit allen Deponianern, die man bis dahin so irgendwie kennengelernt hat. Und halt Goal und Rufus als Cletus verkleidet, schießen sich dann nach Elysium. Nein, in das Aufstiegsboot.
Genau. Ja, genau. Nee, die sind ja in dem Boot.
Nee, sie schießen sich ja,
oder?
Mit diesem Panzer dahin. Also mit dieser riesigen
Kugel
schießen sie sich
doch, genau,
auf das Boot.
Stimmt.
Wo man dann halt auch noch dieses Organon-Rätsel hat, wo man diese Rede halten muss und alle als Ärsche bezeichnet. Was großartig ist. Und dann halt diese Organon-Hymne singen muss, beziehungsweise anstimmen muss.
Organon. Oh, Organon. So gut. Es ist so gut.
Genau, kurz darauf.
Richtig fies. Das war übrigens bei mir
verbuggt. Das war bei dir, wieso war das, was war da verbuggt?
Weil ich habe das gelöst und dann konnte ich mich nicht mehr bewegen. Da musste ich dann mir einen neuen Spielstand runterladen und dann musste ich das noch.
Das ist aber auch, also kurz vorm Fahrstuhl ist auch quasi der letzte Safe-Punkt, den ich mir angelegt habe. Weil, also so viel kommt danach nämlich auch gar nicht mehr.
Nee, und ich hatte halt keinen vorher mehr.
Das ist ärgerlich.
Ja.
Genau, und dann treffen Cletus, Argus und Rufus alle als und Cletus.
Rufus aufeinander.
Alle als Cletus verkleidet. Treffen aufeinander und treffen auf Ulysses, der die Zerstörung Deponias in Auftrag gegeben hat, sozusagen. Und genau. Das muss man jetzt verhindern. Weil.
Und das ist ziemlich emotional stuff.
Das ist sehr emotional, weil.
Fandest du das. Achso, ja, erklär.
Ja, also die drei hängen nachher halt in einem Rotorblatt, das halt dafür sorgt, dass dieses Schiff aufsteigt, genau. Hängen sie fest. Und es kann nur einer gerettet werden. Und Rufus entscheidet sich dann quasi dort für seine letzte heroische Tat und opfert sich quasi selbst, sodass.
Lass einfach.
Oh, das ist auch so hart, weil er diesen Satz anfängt und dann also mit Loslassen aufhört und man muss dann halt tatsächlich selber noch diesen Pfeil runterdrücken und dann sagt er dazu halt loslassen und stürzt.
Und ich muss auch sagen, und hier möchte ich mal ganz kurz etwas ganz Wichtiges erwähnen. Ich finde es so, Rufus ist dieser Held der Geschichte, dabei ist er gar kein Held, der ist ein vollkommener Chaot. Aber ich finde, er macht sich in diesem Moment, in dem er loslässt, zum größten Held dieser Geschichte. Ja. Ich finde, er macht sich in diesem Moment, macht er das erste Mal das, was wirklich ein Held, ein großer Held einer Geschichte tun würde. Und ich finde das Ende ganz, ganz großartig. Weil viele würden dann sagen, ja, das ist aber nicht Rufus, so würde er nicht handeln. Und ich denke mir nur so, vielleicht ist jetzt der Punkt gekommen, an dem er groß geworden ist, an dem er erwachsen geworden ist. Und ich finde das Ende ganz, ganz, ganz großartig.
Mir hat es auch sehr gut gefallen. Also ich musste danach dann auch mal wieder den PC, habe ich den PC ausgemacht und mich auch erstmal so hingesetzt und alles nochmal so verarbeiten. Ja. Es ist halt wirklich schon krass. Also die.
Es ist richtig emotional.
Ich hatte auch letztens, als ich das nochmal gespielt habe, so ein kleines Tränchen im Auge.
Ja, ich auch. Und dann kommt die Musik.
Genau, dann kommt noch ein.
Dann sieht man Elysium und denkt sich so.
Es kommt noch ein letztes Husser und das ist halt dann auch noch so richtig traurig.
Dum, dum, dum,
und es ist alles so furchtbar. Und aber also es passt halt wirklich. Und ich fand das Ende auch sehr gut. Aber es gibt halt auch viele Leute, die da einfach das Ende nicht so gut finden.
Ja, aber man kann es halt nicht jedem recht machen. Ich mochte es sehr. Ich fand, es war wirklich im letzten Moment ein echt schönes Character Development.
Ja.
Und es ist irgendwie, die enden das auf so eine ganz schöne, charmante Art. Und das ist richtig. Oh, ich hatte so viel Spaß mit diesem Spiel. Also mit den Spielen. Mhm. Also es ist so unfassbar schön vom Artstil, vom Soundtrack, von den Rätseln her. Es ist einfach, ich hab's Lust jetzt direkt nochmal zu spielen. Das ist einfach ein ganz, ganz fantastisches, großartiges Point-and-Click, was sich echt jeder eigentlich mal angucken müsste. Mit ganz vielen Schnabeltieren.
Ganz vielen Schnabeltieren. Auf jeden Fall, also wenn ihr Point-and-Click-Spiele mögt und das noch nicht gespielt habt, dann guckt da auf jeden Fall rein, es lohnt sich. Und ich werde jetzt demnächst auch noch mal mit dem vierten Teil anfangen. Den habe ich letztes Jahr nämlich zum Release gespielt. Und da bin ich mal gespannt, was du davon hältst.
Ich auch sehr. Also ich habe irgendwie, ich glaube, ein Drittel habe ich jetzt durch. Hm. Und ich glaube, ich starte aber auch einfach noch mal ganz neu. Vielleicht auch nicht, ich weiß es noch nicht. Ich muss immer lachen, wenn ich das Bild mit den Männern in der Sauna sehe und denke mir so, ei, was kommt da noch auf mich zu?
Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Okay, dann würde ich sagen, sind wir durch? Oder möchtest du noch etwas loswerden?
Ich bin gerade ganz emotional und flauschig. Ja, es ist ein ganz, ganz großer, es ist so toll, es ist, oh, ich liebe es.
Auf jeden Fall eine Kaufempfehlung.
Ja. Lohnt sich.
Dann danke ich dir dafür, dass du dabei warst. Und dass ich mit dir.
Es war mir eine Ehre, danke für die Einladung.
Dass ich endlich mal über Point and Click
anscheinend
reden konnte.
Dass ich anscheinend nach genug Fangirl aussah, um das durchzuringen, dass ich hier sein darf.
Vielleicht kommen wir ja noch mal zu einem vierten Teil zusammen. mal
sehen. Oh, gerne.
Genau, da können wir dann ja zu gegebener Zeit nochmal drüber sprechen. Also vielen Dank, dass du dabei warst. Ich werde nochmal alles verlinken, wo du so dabei bist. Pixelfrauen, Runaways. Du hast was zu Deponia geschrieben auf deiner Seite Time and Tea. Heißt die Time and Tea?
Genau, ich habe eine Review geschrieben zu allen Teilen.
Genau, das werden wir auch nochmal verlinken.
Das wäre cool, danke.
Und ja, dann danke, dass du dabei warst und euch da draußen weiterhin ein frohes Zocken. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das Buch zugeschlagen, es bleibt noch zu sagen. Irgendjemand noch Fragen? Na, dann eben nicht. Doch wenn du dich allein fühlst und du an dir zweifelst, dann habe ich hier einen Vorschlag für dich. Greif zur Mundharmonika, sing von Deponia, von Rufus und Cole und dem Leben im Dreck und vom Umstand, dass man wohl manchmal die Welt nur retten kann, wenn man loslässt. Und wenn es so ist, tja, dann bin ich mal weg.
Russa, er ist dann mal weg.
Rufus hat den Groove. Rufus hat den Groove, yeah. Der ist cool, beliebt und lässig, der kickt ass erfahrungsmäßig. Seine Pläne immer episch, nicht kopierbar, weil genetisch. Er ist Rufus. Yeah, yeah, Rufus. Wer ist geiler, weil er steiler geht und Salz bringt wie ein Alpaket? Wer kommt krass und ganz weit rum? Wer ist bald auf Elysium? Rufus. Yeah, yeah, Rufus. Bam, bam,
was, wie?